Deutschlandfunk Kultur heute.
Als der amerikanische Architekt Richard Meyer das neue Museum Bahnhof Rolandseck eröffnete, ein spektakuläres Museums-UFO im Hang am Rhein bei Remagen, da sagte er, er liebe ja alle Museen. Und da ahnten die Besucher schon, dass es da ziemlich um Selbstliebe des Museums ging. In der jüngeren Museumsarchitektur, da gibt es spektakuläre Bauten, wie das Guggenheim-Museum Bilbao, das Getty Center Los Angeles und andere. In Deutschland, der Schweiz, da ist man ein bisschen bescheidener, wird nicht ganz so geklotzt.
Endlich mal erklärt.
Und deshalb müssen wir fragen, was ist denn bitteschön gute Museumsarchitektur? Wessen Bedürfnisse muss sie befriedigen? Nach welchen Kriterien lässt sie sich beurteilen? Das wollen wir mit Christian Gampert zusammentun, unserem Kunstkritiker. Herr Gampert, nach welchen Kriterien würden Sie denn sagen, heute oder in jüngerer Zeit entworfene Museumsbauten sind gelungene Architektur?
Also ich sehe zwei Fragen, die gelöst werden müssen vom Architekten. Die erste heißt, wie fügt sich der Museumsbau in eine Landschaft oder in ein Stadtbild ein? Und die zweite Frage ist, nutzt der Bau denn der Kunst? Wie gut lassen sich Kunstwerke in diesem Gebäude präsentieren?
Ja, das war beim Eingangsbeispiel nämlich kaum der Fall. Da ist alles schief und schräg und viel Glas. Da kann man keinen Nagel in die Wand hauen. Bleiben wir bei der Einbettung in die Landschaft, in die Stadt. Welche herausragenden Beispiele fallen Ihnen ein?
Ja, als erstes fällt einem natürlich Renzo Piano ein mit seiner Fondation Bayerla in Rien bei Basel. Der hat einen unglaublich gelungenen Flachbau, der für die Kunst ganz variable Möglichkeiten bietet, mitten auf eine Kuhweide gesetzt, also mitten in die schönste Landschaft. Mittlerweile ist das Ganze umgeben von Seerosenteichen und einem Park und das ist einfach ein Bau, der da prima hinpasst, wo man auch mal auf die Wiese schauen und meditieren kann und eben ganz variable Raummöglichkeiten hat man da als Kurator. In der Stadt, fällt mir sofort ein, Peter Zumthor mit seinem Museum in Bregenz, das also ein glasverkleideter Kubus ist und außen die Lichter des Bodensees je nach Jahreszeit eben spiegelt, innen ganz schöne, sakrale, kühle Räume, die gut für die Kunstpräsentation geeignet sind. Oder auch Richard Meyer, der zwar Rolandseck an den Hang geschummelt hat, aber in Baden-Baden eben auch ein schönes, weißes, kathedralenhohes Gebäude mit viel Licht gebaut hat, wo sich Kunst gut präsentieren lässt. Und das ist eben im Park gelegen, das Border-Museum. Und es gibt eben da außen auch ganz viele Möglichkeiten für Festivitäten und Aktionen.
Wir wollen es jetzt nicht ausfalten, aber unglückliche Beispiele fallen Ihnen auch ein.
Natürlich. Ich entschuldige mich bei den Baslern präventiv. Der neue Flügel des Basler Museums ist von außen einfach ganz schrecklich. Das sieht aus wie ein Gefängnis. Böse Zungen sagen auch Stammheim 2, hat auch so komische eiserne Tore, innen so imperiale Treppen. Die Kunsträume selber sind dann nicht so schlecht, aber von außen wirkt das abweisend. Und ein Museum sollte doch offen sein und die Leute reinziehen. Auch Herzog de Meuron da in Weil am Rhein mit dem Vitra-Haus, wo mehrere barackenähnliche Bauten übereinander gestapelt werden. Ach, das ist alles Spielerei. Innen sind die Räume eigentlich ganz schön, aber es ist halt so gewollt. Schaut mal, hier habe ich gebaut. Auch in Colmar hat Herzog de Meuron da so eine merkwürdig abweisende Kunstkirche gebaut. Innen nicht so schlecht, aber von außen nicht gerade attraktiv.
Zwei, drei Namen, die Ihnen einfallen, an denen man nicht vorbeikommt?
Ja gut, Renzo Piano ist natürlich der Museumsarchitekt, der hat ja auch Centre Pompidou gebaut, James Stirling. Ich weiß nicht, also der Stirlingbau in Stuttgart, die Staatsgalerie ist irgendwie dann doch so ein Spielplatz der Geometrie. Mir gefällt das nicht unbedingt, aber an Chipperfield kommt man natürlich nicht vorbei. Der baut zwar letztlich immer das gleiche Gebäude, diese zahnstocherartigen Kolonnaden, so antiken inspirierte Moderne, aber er findet halt einfach unglaublich variable Möglichkeiten, Raummöglichkeiten für die Kunst. Also egal, ob man jetzt das Literaturmuseum der Moderne anschaut oder ob man
in Marbach am Neckar,
hoch über dem Neckar, ja, der hatte die Ausstellungsräume nach unten verlegt, weil die Texte natürlich kein Tageslicht aushalten, sondern Kunstlicht brauchen. Oder auch diese James-Simon-Galerie in Berlin, die so an den Spreekanal gequetscht ist als Eingang zum Pergamon-Museum. Oder der Stühlerbau mit der ergänzenden Wiederherstellung ist einfach gut gemacht.
Oder das Folkwang-Museum, ne?
Ja, Folkwang. Und jetzt demnächst kommt halt in Zürich der neue Flügel. den man schon so ein bisschen virtuell beschreiten konnte. Das sind einfach sehr vielfältige Raumlösungen, die er dann auch bietet.
Jetzt will ich nicht groß mit Ihnen diskutieren. Man könnte das Ganze auch an deutschen Architekten aufmachen. Volker Stab hat in Münster ein tolles Museum gebaut, in Schweinfurt, in Frankfurt, das Jüdische, oder in Nürnberg auch.
Ja, liebes Kind, natürlich. Ja,
natürlich,
klar.
Da wären viele zu nennen. Worauf darf er nicht verzichten? Welche Räume müssen gut sein?
Na gut, also er muss flexible Raummöglichkeiten bieten. Wir brauchen Kunstlicht für die Grafik, wir brauchen Tageslicht für die Malerei, wir brauchen wechselnde Lichtmöglichkeiten für Skulptur und Performance und Video. Das Wichtigste ist, dass das gut in eine klare architektonische Sprache hat und gut ineinander übergeht, weil wir brauchen ja auch noch einen Buchladen, Cafés, Museumspädagogik und so weiter. Ja, wenn das alles miteinander stimmt, in einer klaren architektonischen Fassade, dann ist alles gut.
Sagt Christian Gampert, endlich mal erklärt, was gute Museumsarchitektur ist.